Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Viele Menschen in Gelsenkirchen fragen sich, wie ihr Lebensraum in der Zukunft aussehen wird. Dabei geht es um die Mobilität, das Klima und die Stadtplanung. Wer trifft hier die Entscheidungen? Geht die Politik den richtigen Weg und wie werden die Bürger beteiligt? Wir sprechen über den Abstieg der Innenstadt, das Konzept der Bochumer Straße, das Zukunftsquartier auf dem Gelände des Zentralbads, die Vorliebe der Politik für Eigenheime, die Beteiligung der Bürger bei der Stadtplanung und die Politik mit der Abrissbirne. Unsere Gäste sind der Stadtsoziologe Frank Eckert aus Weimar und Rainer Mitlatschewski von der Initiative Recht auf Stadt aus Bochum. Wir sind wieder in der Trinkhalle zu unserem Podcast Hier und Leute mit Gästen und mit einem guten Thema. Das Thema ist heute Recht auf Stadt und ich würde auch einmal unsere Gäste bitten, dass sie vielleicht kurz einmal sagen, wer sie sind und vielleicht warum sie heute hier sind.
Ja, mein Name ist Frank Eckert, ich bin Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar und ich unterrichte im Bereich Stadtplanung. Ich bilde also die Stadtplanerinnen und Stadtplaner der Zukunft aus und das Thema Recht auf Stadt ist so ein bisschen seit 20 Jahren ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, im akademischen Rahmen, aber auch durchaus in Kontakt mit Initiativen, die sich da mit beschäftigen. Und deswegen bin ich, glaube ich, heute hier.
Ja, mein Name ist Rainer Mitlatschewski. Ich komme nicht aus Gelsenkirchen, ich komme aus Bochum, ein Gast aus der Nachbarstadt. Und ich bin aktiv einmal in der Gruppe Stadt für alle in Bochum. Und dann gibt es noch so eine überregionale Organisierung, das Netzwerk Recht auf Stadt Ruhr. Und ich bin zugleich auch Redakteur von dem stadtpolitischen Magazin Kommunen.
Ja, und dann haben wir noch unseren Gastgeber, der immer dabei ist.
Tom Gablik, Trinkhalle, ne? Und seit neuestem auch wohnhaft über der Trinkhalle am Flöz im dritten Stock. Bin der Nachbar, wo ständig Krach war.
Ja, und natürlich Michael Feuger am Mikrofon. Ich bin heute derjenige, der durch die Sendung so ein bisschen durch die Podcast-Produktion führt, also die Moderation macht. Und da würde ich auch gleich mal unseren Gast aus Bochum bitten, vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, was hat das mit der Initiative auf sich? Was steckt dahinter? Warum hat man eine Initiative, die sich mit Recht auf Stadt, mit Stadtplanung beschäftigt?
Wir haben 2016 angefangen, nach dem Sommer der Migration, wo ganz viele Geflüchtete nach Bochum kamen und in erbärmlichen Unterkünften untergebracht wurden, in Turnhallen, in Sammelunterkünften. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es in Bochum einen riesengroßen Leerstand gibt, leerstehende Wohnungen. Und das haben wir thematisiert mit einem Rundgang. Also wir sind durch die Bochumer Innenstadt gegangen und haben den Scheinwerfer sozusagen auf die verschiedenen Leerstände gerichtet, die es da gibt. Und das war die Aktion, die kleine Demo, dieser Rundgang, mit dem wir zum ersten Mal unter dem Label Stadt für alle in Bochum aufgetreten sind. Und danach haben wir viele, viele andere Themen aufgegriffen. Also das Thema Wohnen ist nach wie vor wichtig für uns. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Krise der Innenstädte. Wir haben versucht, die Privatisierung von einem großen innerstädtischen Grundstück in Bochum zu verhindern, was gelungen ist. Wir setzen uns für den Erhalt von einem alten Schulgebäude ein, wo heute die Musikschule drin ist und so weiter. Und also wir setzen uns für eine ökologische und solidarische Stadt ein seit 2016.
Ja, Frank, warum spielt das in der Ausbildung eine Rolle, Recht auf Stadt, oder sollte es eine Rolle spielen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, also es sind viele Studierende gleichzeitig natürlich studierend und dann auch aktiv und möchten gerne nicht nur erstmal am Ende des Studiums irgendwann Stadtplaner werden, sondern auch schon während des Studiums was tun und sich ehrenamtlich engagieren. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an, seit Mitte der 2000er Jahre, Studierende gehabt, die sich damit beschäftigen. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden, was Recht auf Stadt betrifft, aber im Grunde ist das immer noch ein großes Thema. Die Frage ist immer, wofür ist Stadtplanung da, für wen ist Stadtplanung da? Und ja, die Recht auf Stadtbewegung fordert ein, dass es für alle da sein soll. Und da gibt es natürlich eine Diskrepanz zu der jetzigen Situation, wo Stadtplanung meistens dann doch eher nur für eine begrenzte Anzahl von Menschen in der Stadt tätig ist.
Ja, ihr habt das jetzt beide schon angesprochen, Thema Innenstadt. Das ist ja ein großes Thema. Die Innenstädte sind großen Veränderungen unterworfen. Das sieht in Gelsenkirchen auch ganz dramatisch aus mittlerweile. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal darauf zurück. Ich weiß nicht, Rainer, wie ist das in Bochum mit der Innenstadt? Ist da noch alles in Ordnung? Alles so wie immer?
Nein, auch da gibt es mittlerweile Leerstände, und aber nicht in dem Maße wie in Gelsenkirchen, würde ich sagen. Also wenn man das so direkt miteinander vergleicht. Und es gibt die absurde Situation, dass in Bochum ein auf dem ehemaligen Gerichtsgelände ein riesengroßer Gebäudekomplex gebaut wurde, der ein Hotel beinhaltet und Räume für die Verwaltungsräume für die Stadtverwaltung, und im Erdgeschoss gibt es so eine Ladenpassage. Und einer der großen Ankermieter dieser Geschäftsflächen sollte Decathlon sein, und Decathlon ist jetzt abgesprungen, und man weiß nicht genau, was jetzt mit diesem Rasenladenlokal passiert. Also in Bochum werden sozusagen Leerstände gebaut gerade.
Ich erinnere mich, man fand Decathlon schon nicht so toll, aber jetzt hat Decathlon auch abgesagt und man hat keine neuen Ideen?
Nein, ist mir nicht bekannt bisher.
Ich weiß, dass Verwaltungsmitarbeiter in größeren Gruppen gereist sind, auch um sich Markthallen anzuschauen in anderen Städten und sich Inspiration zu holen in Barcelona, Kopenhagen, keine Ahnung.
Ja, das bezieht sich auf das Haus des Wissens. Das ist eine andere Baustelle. Aber zu den Leerständen in der Innenstadt könnte ich noch sagen, also wir setzen uns ein für den Erhalt der Musikschule. Wir haben mittlerweile auch so einen Verein gegründet dafür und so einen institutionellen Rahmen gegeben. Und mit dem Verein sind wir dann an die Stadt herangetreten und wollten teilnehmen an diesem Landesprogramm zur Belebung der Innenstädte. Also das Land gibt Geld, um so Zwischennutzungen zu finanzieren, Ladenlokale in der Innenstadt. Da haben wir uns beworben und haben auch ein Ladenlokal bekommen, also was dann für ein halbes Jahr und wahrscheinlich sogar noch länger irgendwie finanziert worden wäre mit diesen Mitteln. Und das war wirklich alles schon unter Dach und Fach, und dann hat der Vermieter wieder einen Rückzieher gemacht. Und ich glaube, das ist so sehr, sehr, sehr typisch. Also
ein privater Vermieter,
ja. Und also die lassen das Ding lieber leer stehen, als dass es irgendwie genutzt wird, und benutzen das einfach als Abschreibungsobjekt. Ne? Also das Problem ist einfach der Privatbesitz und die Steuer, das Steuerrecht, was sowas ermöglicht, und dieser renditengetriebene Immobilienmarkt. Ne? Also an sowas scheitert das dann auch.
Ja, jetzt haben wir in Gelsenkirchen die Situation, dass das noch ein bisschen dramatischer ist. Also Kaufhof ist jetzt eine Geschichte, die ja ganz aktuell ist. Da werden im Moment auch schon von Leuten die Regale rausgeräumt und die Schaufensterpuppen werden verkauft. Also das sieht da schon ganz schlimm aus, und das ist jetzt absehbar, wie viele Tage das noch gehen wird. Und Primark ist der nächste Mieter, oder ich glaube, denen gehört das Gebäude sogar, die jetzt auch da angekündigt haben, dass sie die Stadt verlassen werden. Frank, was ist da zu tun?
Ja, so kurzfristig ist da erstmal nichts zu tun, weil wenn man jetzt wieder anfängt, quasi Subventionen zu geben, damit Unternehmen da bleiben, dann verlängert man das Ganze. Die Unternehmen werden das mitnehmen und danach den Konkurs anmelden, und dann hat man beides verloren. Also deswegen ist es schwierig, jetzt so feuerwehrmäßig da einzugreifen. Also was der Innenstadt in Gelsenkirchen fehlt, ist ein längerfristiges Konzept, wie man die Innenstadt umbaut, und da traut sich aber keiner richtig ran.
Ja. Was heißt längerfristig? 5 Jahre, 10 Jahre?
Durchaus 20 bis 50 Jahre, würde ich sagen. Man müsste daran denken, wie man die Innenstadt wieder neu belebt, wie man mit Wohnqualitäten da aufwertet, welche anderen Nutzungen man für die Innenstadt machen könnte, finden könnte, und natürlich ein neues Mobilitätskonzept. Und das braucht einen längerfristigen Anlauf, das braucht intensive Diskussionen und Planung. Das überschreitet den Horizont der Planungssituation, wie wir sie jetzt haben in Gelsenkirchen.
Das heißt, es würde nichts bringen, wenn man da jetzt neues Kaufhaus, neuen Textil-Discounter, was auch immer, unterbringt.
Ja gut, kurzfristig bringt sowas immer was. Natürlich, für ein paar Jobs ist dann gesorgt und natürlich ist ein bisschen Belebung dann wieder da. Aber es ist abzusehen, die Kaufkraft in Gelsenkirchen ist sehr gering. Also wird dort irgendein Billiganbieter was vielleicht annehmen, wenn man ihm das hinlegt und auch noch unterstützt finanziell, dann wird er das vielleicht machen, bis die Unterstützung ausläuft und nach spätestens 5 Jahren ist er dann wieder weg.
Ich höre da so ein bisschen raus, das hast du jetzt nicht so deutlich gesagt, dass das auch an der Politik liegt, die eher so immer in 4 Jahren denkt, bis zur nächsten Wahl und da ist es nicht so hilfreich vielleicht, 20 Jahre zu warten, weil dann bekommt ja niemand mit, dass die Idee vielleicht ganz gut war.
Richtig, man müsste natürlich die Stadtplanung in der Art und Weise ermächtigen, über den Wahltermin hinaus zu planen, weiterzudenken. Daran haben Politiker in der Regel nicht so viel Interesse. Die Ergebnisse sollen schnell und sichtbar sein, damit sie damit dann in der Öffentlichkeit punkten können.
Ein bisschen habe ich mich gewundert, es gab einen relativ weinerlichen Kommentar in der WAZ Gelsenkirchen. Ich meine, so doll ist es ja auch nicht, die Bahnhofstraße mit Primark und ich weiß, dem Mediamarkt und mit der uniformen Innenstadt, die überall gleich ist. Da kann ich, klar, die Arbeitsplätze sind bedauerlich, die verloren gehen, aber das kann ich nicht so richtig beweinen. Ne, da gibt es, glaube ich, klügere Konzepte, die du auch kennst. Ich weiß nicht, was in Recklinghausen zum Beispiel gerade passiert. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren.
Ja. Ne? Ich meine, alle sind sich einig, dass die Innenstädte als reine Einkaufsflächen, als reine Konsumzonen in der Form nicht mehr existieren. Also, dass das die Zukunft nicht sein kann. Denn Internethandel hat den Einzelhandel in die Krise getrieben. Corona hat nochmal so als Beschleuniger funktioniert. Und alle reden davon irgendwie, ja, es muss so ein neuer Funktionsmix geben in der Innenstadt, also nicht nur einkaufen, sondern auch mehr Gastronomie, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Spielmöglichkeiten, all sowas. Und ein neues Ding ist so die urbane Produktion, das ist so der neue heiße Scheiß irgendwie, dass eben urbane Produktion also die Rückkehr der Produktion in die Innenstädte und damit ist dann sowas gemeint wie so eine kleine Braustube, aber auch die Änderungsschneiderei gehört dazu. Ich glaube da nicht so richtig dran. Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an diese ganze Diskussion, die 2010 dann hier im Ruhrgebiet angekommen ist mit der Kreativwirtschaft. Ne? Also Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur, das war damals so der große Rettungsanker für das Ruhrgebiet und hat nicht funktioniert.
Naja, in Ückendorf funktioniert es ja doch.
Und das mit der urbanen Produktion, das ist jetzt auch wieder irgendwie so ein Hype gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, alle sind, also es gibt, alle formulieren bestimmte, also diesen Funktionsmix so, aber keiner hat eine Idee, wie das wirklich umgesetzt werden kann. Und das Problem sind eben oft diese Einzelvermieter, die kein Interesse daran haben, mit ihren Preisen runterzugehen.
Also kann man im Prinzip sagen, man könnte die Innenstädte auch durchaus abschreiben, oder? Man könnte die in der Form, wie wir sie jetzt haben, braucht man sie nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist offensichtlich. Also jeder, der in den letzten Jahrzehnten durch Gelsenkirchen, durch die Bahnhofstraße gelaufen ist, wird diesen Verfall schmerzhafterweise gesehen haben. Also das, daran hat niemand was geändert. Also egal, was passiert ist, es geht immer nur weiter nach unten.
Wir hatten über dich noch gesprochen, als wir über Burr gesprochen hatten und die Kneipensituation da. Hm. Wurde die Karte gezogen, irgendwie wollt ihr uns eigentlich hier oder sonst machen wir zu. Ja. Und in Bochum, jetzt an der Hernerstraße, bin ich auch kurz davor, irgendwie einen profitablen, lukrativen Gastronomiebetrieb irgendwie zuzumachen, der floriert. Ist vielleicht noch schwerer als jetzt, wo wir eh alle rasiert sind und nichts mehr haben und kaum was einfahren. Vielleicht muss man einfach die Städte auch mal fragen oder die Stadtverwaltung, wollt ihr uns eigentlich noch? Ne, und was denkt ihr, wer nach uns kommt?
Was ist da das Problem gerade an der Hernerstraße?
Wir haben Ordnungsamt, Anzeigen quasi, mehrfach.
Lautstärke und so.
Teilweise geht es darum, dass Leute neben der Bestuhlung draußen stehen. Und daraus wird dann gemacht, Betreiben einer Gastronomie ohne Konzession kostet 5.000 Euro Bußgeld. Das muss man dann durchfechten anwaltlich und unerfreulich alles.
Ja,
will dieses Lied gar nicht immer das gleiche Lied singen, weil man muss vielleicht auch dicke Bretter bauen, das weißt du besser als ich, aber klar, damit fängt es an.
Dass es in den Städten wie auch in Gelsenkirchen keine Maßnahmen gibt, dass einzelne Abteilungen der Verwaltung gar nicht miteinander kommunizieren, dass eigentlich Ziel zum Beispiel hier der Stadtentwicklungsgesellschaft ist, dass bestimmte Dinge hier stattfinden. Auf der anderen Seite aber eben Verwaltung durch diese Ordnungsgeschichten einiges blockiert. Also wir erleben das als Bürgerinitiative auch hier gerade wieder, das nicht mehr erläutern, aber werden Dinge verhindert durch Verwaltungsakte, ne, die eigentlich eine Veränderung herbeiführen würden. Und deswegen frage ich auch, so ein Masterplan, also an die Experten, die nicht vielleicht da Abhilfe schaffen könnte.
Es gibt ja den integrierte Stadtentwicklungskonzept. Das ist so ein Standard, mit dem man eigentlich versucht, alle unterschiedlichen Aspekte der Stadtentwicklung zusammenzuführen. Wenn man sich das für Gelsenkirchen anguckt, das Letzte, was gemacht worden ist, dann fehlt da sehr auffallend eben halt der Beitrag des Amts für Wirtschaftsförderung. Also man spaltet das ganz bewusst ab. Das eine ist das Wirtschaftliche und das andere ist Stadtentwicklung, Städtebau. Und das ist eben gerade genau das Problem. Es heißt integriert, aber de facto ist es eigentlich reine städtebauliche Orientierung.
Ich muss jetzt eine Bresche schlagen für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen im direkten Vergleich, auch für die Wirtschaftsförderung. Wir sind, gelinde gesagt, begeistert, wie das hier ist. Wir fühlen uns einfach gewollt hier.
Ja. Ne?
Bei dem kleinsten Formulieren von Problemen war die Wirtschaftsförderung da. Und auch mit der Vermieterin der SEG, eigentlich auf allen Ebenen haben wir den Eindruck, dass wir gewollt sind.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, dass das Amt für Wirtschaftsförderung tatsächlich versucht, das Beste zu machen und dass sie dich da unterstützen, finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das machen sie auch wirklich sehr intensiv. Nur wenn man eine Planung macht für die gesamte Stadt, dann darf natürlich eine Idee von der wirtschaftlichen Entwicklung daran nicht fehlen. Und das ist genau im Moment das Problem. Man macht das sehr aus dem städtebaulichen Sichtweise heraus. Wenn man zum Beispiel dieses neue Zukunftsquartier, was da entstehen soll, da sollten wir sicherlich auch heute drüber reden. Wenn man da mal hinguckt, die Begründung, also ich kenne natürlich nicht die Details, aber die Begründung ist immer eine städtebauliche. Da müsste Stadtreparatur stattfinden, ne, damit sozusagen dieser Platz, wo die VHS ist, die Bibliothek, Musiktheater, dass das sozusagen ein Ensemble wird, was zusammenpasst. Und das begründet dann eigentlich alles, was dann jetzt gemacht werden soll. Ne, und das ist natürlich zu wenig. Also man braucht schon eine Konzeption dafür, wie soll denn diese Innenstadt eigentlich wirtschaftlich funktionieren? Was für eine Wirtschaft will man denn da in den nächsten 20, 30 Jahren haben? Und nicht einfach nur zu sagen, ja, das Gebäude, das passt da nicht zu dem anderen, also bauen wir das jetzt mal um. Also man spricht ja auch von der Rochade, also das eine soll dahin oder das andere dahin und dann wird irgendwie was frei, aber was man da mit dem freien Platz machen will, habe ich zumindest nicht gelesen.
Und wenn wir das schon auf Städteebene vermissen, eigentlich müsste es noch größer gedacht werden.
Ja, absolut.
Also Ruhrgebiet weit.
Das Zukunftsquartier steht hier auch auf meinem Zettel. Ich würde auch gerne nochmal das aufgreifen, was gerade gesagt wurde, mit der Verwaltung, dass das nicht funktioniert. Das wundert mich auch, dass der Tom das jetzt hier so positiv sieht. Aber
ich kenne halt noch viel schlechtere Beispiele.
Gut, dann ist das ja verständlich, wie du das meinst. Weil wir befinden uns hier in der Trinkhalle und es ist ja so, das soll ja hier die erste Fahrradzone entstehen in der Umgebung der Trinkhalle zwischen Bochumer Straße und der Ückendorfer Straße. Ich habe hier auch mal eine kleine Karte mitgebracht, dann könnt ihr das nochmal sehen. Das ist jetzt für unsere Zuhörer nicht unbedingt sichtbar, aber das ist halt ein größerer Bereich, der eben die Bergmannstraße, Flöz-Sonnenstein, Flöz-Dickebank umfasst. Das ist von der Bezirksvertretung im letzten Jahr beschlossen worden und jetzt gab es auch noch eine Meldung in der Lokalzeitung WAZ, dass das erstmal dauert, weil die Verwaltung nicht in der Lage ist, das schnell umzusetzen. Also im Prinzip bei einer Fahrradzone ist es ja nicht so schwer. Man muss da ein bisschen blaue Farbe aufbringen,
woran
ein paar Schilder aufstellen. Woran liegt es? Es wird halt begründet, dass die Verwaltung im Moment nicht genügend Leute hat und dass das deswegen noch ein bisschen lauert. Das ist halt eine relativ einfache Geschichte. aber funktioniert nicht. Also wenn das bei solchen Sachen schon nicht scheitert, dann kann man doch annehmen, dass diese großen Dinge noch schwieriger sind. Ich weiß jetzt nicht, in Bochum gab es auch mal eine Geschichte, aber nicht mit einer Fahrradzone, sondern da sollte, glaube ich, der Ring frei werden für Fahrräder. Rainer, wie war das?
Das ist eine alte Forderung in Bochum, ja. Es gibt in Bochum einen Zusammenschluss von verschiedenen Radenthusiastinnen, aber auch der ADFC ist da zum Beispiel beteiligt, die Radwende Bochum. Und die hat den Radentscheid, also einen Bürgerentscheid angestrebt, der gefordert hat, dass die Radinfrastruktur in Bochum schnell und nachhaltig ausgebaut wird. Und es gab dann eine Unterschriftenkampagne, wie das so üblich ist. Und die nötigen Unterschriften sind auch zusammengekommen. Und der Rat der Stadt Bochum, also die SPD und die Grünen, die Regierung, die Stadtregierung bilden, haben das Ganze aus formalen Gründen vom Tisch gewischt, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollten.
Jetzt würde man ja annehmen, hast du es gerade
gesagt. Und eine Idee war, dass man den Ring einspurig macht und eine Fahrradspur einrichtet, ja.
Ja, jetzt sind die Grünen ja in der Stadtführung vertreten, in der Politik, aber das hat keine Auswirkungen.
Nein, die Grünen in Bochum sind so gesichtslos und ideenlos, die haben keinen Gestaltungswille und das, also, es ist unfassbar eigentlich, ja.
Weil man würde ja vermuten, bei einer Partei, die sich das auch durchaus ins Programm schreibt, solche Mobilitätspläne, dass man da mehr erwartet.
Aber die Grünen in Bochum haben in der Frage kein Standing, überhaupt nicht.
Ich meine doch, einen Paradigmenwechsel festgestellt zu haben, ohne jetzt Parteipolitik zu betreiben, aber auch da glaube ich, dass dieses Rad jetzt mehr gewollt ist als vorher. Ich weiß aus dem Ordnungsamt heraus, es war immer das Schlimmste, Autoparkplätze abzuschaffen. Ne, hat sich niemand getraut, gerade der OB von der SPD nicht. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt findet man kaum noch einen Parkplatz, weil überall Fahrradständer stehen, was ich befürworte.
Ja, das ist richtig. An der einen oder anderen Stelle passiert ein bisschen was. Und die Stadt hat natürlich auch jetzt, um dem ganzen Konflikt so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, so ein eigenes Radinfrastrukturprogramm, sag ich mal, aufgelegt. Aber das bleibt weit hinter den Forderungen des Bürgerentscheids, also des Radentscheids zurück. Und auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das passiert alles im Zeitlupentempo. Und so wird das nichts mit der Verkehrswende.
Das ist so, ja. Das ist eigentlich katastrophal. Jedes Kuhkaff irgendwie hat es besser geschafft, gerade Corona zu nutzen, Ringe oder Spuren freizumachen. Das hat in Bochum und auch in Gelsenkirchen null funktioniert. In Bochum hatte man dann umsonst parken mit dem Auto während der Corona-Zeit. Und fahrradmäßig, das Fahrrad wurde geputzt dann, glaube ich, irgendwann, ne, weil man auch was machen musste. Ja, katastrophal. Wir sitzen hier, wenn wir in der Außengastro sitzen, hier in Ückendorf, wöchentlich beinahe, bekommen wir Stürze mit, weil es wirklich brand, du weißt es auch, Michael, es ist brandgefährlich, bei Dunkelheit hier mit den Schienen Fahrrad zu fahren.
Ja, das sind die kleinen Dinge. Ne? Fahrradwege werden kleine Dinge, aber scheinbar machen die große Probleme. Vielleicht kommen wir nochmal zu so einem großen Ding. Frank hatte das gerade schon angesprochen. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige das mal ins Publikum. Der hat es schon mal gesehen. Das ist das Zukunftsquartier, das in Gelsenkirchen halt auf dem Gelände des ehemaligen Zentralbades entstehen soll. Das war halt die Idee. Vielleicht fasse ich noch mal kurz zusammen, was da vorher geschehen war, warum das jetzt überhaupt dazu gekommen ist. Es war eigentlich ursprünglich geplant, das Zentralbad, es wurde ja abgerissen auf dem Gelände, die Hochschule der Polizei zu platzieren. Da gab es halt einen NRW-weiten Städtewettbewerb und den hat nach mehreren Jahren, hat das glaube ich gedauert, und rechtlichen Auseinandersetzungen jetzt Herne gewonnen. Es kommt jetzt nach Herne und dann hat Gelsenkirchen relativ schnell, als das klar war, dieses Ding hier aus dem Hut gezogen. Das soll halt ein Bildungscampus werden, mit dem Schwimmbad im Keller, würde ich mal ganz plakativ sagen. Hat eine Fläche von 20.000 Quadratmeter Bürofläche, also relativ viel. Und da sollen halt dann die Berufskollegs wohl auch teilweise untergebracht werden. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das eine sinnvolle Geschichte? Macht das Sinn? Also ich weiß gar nicht, bauen ist ja auch immer so eine klimapolitische Problematik mitunter, wenn da viel Beton eine Rolle spielt. Frank, was meinst du? Ist das ein Weg, um halt, ist ja am Rand der Innenstadt, die Innenstadt auch weiter zu beleben und vielleicht auch die Stadt zu entwickeln?
Ja, das hofft man ja, ne, dass dadurch eine Frequenz entsteht von Leuten, die da hingehen und dann sozusagen durch diese Belebung dann eben halt so ein Gefühl für Verdichtung entsteht. Ja, das ist natürlich nicht schlecht und schön, aber ein relativ geringer Effekt für so große Investitionen und für so ein massives Vorhaben. Wenn man dann guckt, dass eigentlich nichts Neues entsteht, sondern nur andere Einrichtungen zusammengelegt werden, dann ist das natürlich auch so ein bisschen Etikettenschwindel dabei. Ne? Zu sagen, hier entsteht ein Bildungscampus, klingt natürlich so, als wenn jetzt, wow, Gelsenkirchen kriegt irgendwie eine Uni oder so. So klingt das. Aber in Wirklichkeit ist es eine Zusammenlegung von bereits bestehenden Kollegs plus eine aus meiner Sicht ein bisschen fragwürdigen Umsiedlung der VHS. Also warum die jetzt so dringend gemacht werden muss, sehe ich nicht so richtig. Also von daher irgendwie eine vertane Chance. Es wird jetzt Zukunftsquartier genannt, aber es wird nichts Neues initiiert. Ne? So. Also da, von daher finde ich das jetzt ein bisschen schade. Da soll durch diese Rochade von Umzügen soll dann eben halt auch Wohnqualität entstehen. Dazu wüsste man dann gerne mehr. Was für eine Art Wohnqualität soll dann noch entstehen? Wahrscheinlich hochwertige Wohnqualität, vermute ich. Passt dazu das Umfeld? Wird das Umfeld weiter nicht bearbeitet, nicht weitergestaltet? Das sind also noch ziemlich viele Fragen, aber die Details, wie gesagt, kenne ich dazu ja nicht.
Ja. Ja, jetzt ist ja auch da natürlich eine Kostenfrage, die im Raum steht. Also das Ganze soll rund 140 Millionen Euro kosten. Ja. Ist natürlich für eine Stadt wie Gelsenkirchen interessant, wie da eine Finanzierung aussieht. Also bei dem Vorgängermodell hat man das ja so überlegt, dass der Investor, das wäre ja halt eine Baufirma gewesen, das quasi finanziert und das dann vermietet ans Land, weil das wäre ja eine Hochschule gewesen, da ist das Land zuständig. Und das hätte man dann mit einer höheren Miete quasi dem Investor was Gutes getan. Mhm. Also wahrscheinlich wird das dann hier auch so sein. Sind solche Modelle tragfähig? Sind die zu empfehlen?
Ich kenne natürlich jetzt nicht den Deal, den die da im Kopf haben. Aber was ich mir vorstellen kann, was sehr oft passiert ist, dass man, und deswegen dann würde ich auch diese ganze Rochade verstehen, dass man eben da die VHS und die Stadtbibliothek da weghaben will. Und dass man eben da das Stück Land, was dann frei wird, verkauft man an einen Investor und von dem Geld, was man dann einspielt, bezahlt man dann den Umbau. Das sind so gängige Modelle, sind aber letztendlich, wenn man so will, eigentlich der Ausverkauf der Stadt. Aber das, sonst weiß ich nicht, wie das finanziert werden soll. Wo kommen die 140 Millionen Euro plötzlich her? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da einen Plan, aber ich kenne ihn nicht. Nur solche Modelle eben halt, okay, wir räumen das frei, wir verkaufen das Land. Und das, was wir dann einnehmen, das benutzen wir dann für unsere Vorhaben. Das ist ziemlich gängig, aber eben halt nicht gut.
Ja, das ist schade. Was wäre denn eine Idee für solche Flächen, für solche Plätze? Ich meine, wäre vielleicht auch ganz schön gewesen, hat man ja auch schon mal darüber gesprochen, das Zentralbad einfach vielleicht zu sanieren. Das wäre wahrscheinlich im Rückblick heute günstiger gewesen und es hätte funktioniert. Und es wäre für alle Menschen eine sinnvolle Geschichte gewesen.
Ist das wirklich, wurde es voreilig abgerissen? War das so?
Ja, also ich fand das schon heruntergewirtschaftet und ich finde es auch cool, dass jetzt eine 50-Meter-Bahn kommen soll. Also jemand, der wie ich dauernd schwimmen geht, der weiß, dass 25-Meter-Bahnen sind wirklich nicht der Renner. Ja, also 50-Meter-Bahn ist schon nicht schlecht, ne? Aber klar, also nostalgisch gesehen fand ich das schon doof, dass das Zentralbad irgendwie weggekommen ist. Na klar, aber gut, das ist jetzt vorbei, ne? Das ist weg und jetzt müssen wir damit umgehen. Also ob das jetzt der beste Weg ist, da weiß ich nicht, aber ja, man könnte sicherlich sich auch noch andere Dinge vorstellen. Ne?
Aber du bist jetzt Stadtplaner, du solltest ja vielleicht wissen, was man da machen kann.
Naja, man könnte tatsächlich mal einfach überlegen, mit bereits bestehenden Akteuren, die da Interesse haben, genauso, aber auch überregionalen Akteuren, eben halt genauso wie in Recklinghausen, das ist auch ein Investor aus Düsseldorf gewesen, der sich da engagiert hat, ob man nicht solche ganz konkreten Aktionen vornimmt, um das erstmal zu durchdenken, was man da will. Das mit diesem Bildungscampus, das klingt jetzt so gesetzt, dass man das gar nicht mehr in Frage stellen kann und dass man keine alternativen Konzepte mehr sich überlegen kann. Jetzt ist das sozusagen das Zukunftsquartier, das ist so gemarktet jetzt und das steht jetzt so in der Zeitung, das spricht sich jetzt rum als so ein Begriff Und es sind eigentlich, damit ist die Diskussion ja beendet. Also wenn jemand anders sagt von, lass uns da doch mal was machen irgendwie mit mehr Wohnen und mit sozialen Funktionen oder so, ja, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Ne? Es ist ja entschieden, da kommt das Bildungscampus hin, fertig. Ne? Und deswegen ist das jetzt eigentlich ein bisschen nicht so günstig, so frühzeitig sich so festzulegen, statt ganz offen erst einmal Konzepte einzufordern. Es gibt das sogenannte Konzeptverfahren in der Stadtplanung, wo man das genauso machen kann, dass man eine Fläche ausschreibt und sagt, von hier derjenige, der das beste Konzept bietet, mit dem gehen wir sozusagen an den Start. Das hat man hier nicht gemacht. Man denkt, man hat selber ein Konzept. Okay, gut.
Ja, es gab dieses Verfahren, das Gerichtsverfahren, wo halt noch unklar war, wo die Hochschule der Polizei hin soll. Und als klar war, dass die nach Herne geht, am Nachmittag gab es dann schon eine Pressekonferenz und dann wurde das halt schon präsentiert. Das heißt, es gab keine Beteiligung in irgendeiner Form. Und Beteiligung wäre ja eh noch eine Frage. Ich weiß nicht, im Bochum-Rheinland, ihr habt eine Initiative, es gibt halt die Grünen, wie gesagt, die hatten wir gerade schon mal als Thema in der Stadtverwaltung und nicht in der Politik, die da auch mit in einer Koalition sind. Gibt es denn da Beteiligungsmöglichkeiten für Aktive, für Bürger?
Wenig. Ich meine, wir fordern das immer ein. Wir stellen immer die Demokratiefrage und gerade bei der Auseinandersetzung um die Privatisierung dieser Flächen zwischen Rathaus und Apollonia Faustpark, also das betrifft die jetzige Musikschule und das Gesundheitsamt und die Volkshochschule, das Bildungs- und Verwaltungszentrum, drei fette Gebäude mitten in der Innenstadt, die alle abgerissen werden sollten und das Gelände sollte verkauft werden, auch an einen privaten Investor und der sollte da möglichst hochpreisigen Wohnungsbau betreiben und so weiter. Und da haben wir auch immer gesagt, irgendwie, das ist eine Entscheidung, die das Bild der Stadt für die nächsten 50, 70, 100 Jahre bestimmen wird. Und darüber darf nicht ein Rat entscheiden, der für 4 Jahre gewählt ist, sondern an solchen Punkten muss die gesamte Stadtgesellschaft konsultiert werden und es muss ein Verfahren geben, wo Ideen gesammelt werden, wo man eigene Vorstellungen einbringen kann und die dann aber auch gehört werden. Also es gibt natürlich Veranstaltungen, also bei dem Haus des Wissens, das ist so der Neubau für nicht der Neubau, sondern es wird in der alte Telekom-Block gegenüber vom Rathaus wird umgebaut. Das wird das neue Gebäude für die Volkshochschule und die VHS und so. Da gab es auch irgendwie so Beteiligungsformate, da konnte man dann eben so Punkte kleben und sich für den besten Entwurf irgendwie entscheiden. So. Aber man kann nicht wirklich mitbestimmen. Ja, das ist auch nicht gewollt. Also im Rahmen von diesen integrierten Entwicklungskonzepten im Rahmen dieser I6 gibt es eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten, die Städte nicht ausschöpfen, weil sie nicht wollen, dass die Leute da irgendwie dazwischen funken. Und in Bochum gibt es im Moment auch eine Auseinandersetzung um das Handlungskonzept Wohnen, was so, das wird gerade evaluiert und es sollen vor allem so soziale und klimapolitische Aspekte eine größere Rolle spielen. Und es gibt in Bochum eine Reihe von Bürgerinitiativen, ich glaube es sind 10 oder 12, die so eine Art Dachverband gegründet haben, das Netzwerk für bürgernahe Stadtentwicklung, ja, die gefordert haben, dass es bei allen aktuellen Bebauungsvorhaben ein Moratorium gibt, dass die angehalten werden und dass man abwartet, bis die Evaluation von diesem Handlungskonzept Wohnen fertig ist. Das soll in diesem Jahr noch passieren. Und dann kann man sozusagen auf der Basis, ne, klimapolitisch und sozial irgendwie dann in die Planung gehen. Und sie haben es gibt in der Gemeindeordnung diesen Paragraph 24, da kannst du dann als Bürger im Rat der Stadt oder in den Ausschüssen sprechen, einen eigenen Antrag stellen irgendwie. Und das hat die Stadt Bochum irgendwie auch vom Tisch gefegt, haben denen das verboten und die haben geklagt vom Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen und gewonnen. Und dann musste dieser Antrag behandelt werden, aber da sind sie natürlich alle nicht drauf eingegangen so. Also die Fraktionen im Rat. Ne? Das mit der Beteiligung, das ist ein großes Problem in Bochum. Und wir haben immer so das Gefühl, wir stören nur und wir sollen auch gar nicht gehört werden. Das interessiert die alles nicht. Dabei könnten die Städte doch eigentlich froh und glücklich sein, dass es irgendwie engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich einmischen, die Ideen haben, die die Stadt mitgestalten wollen. Aber das ist nicht gewünscht.
Ja, also es gibt da auch natürlich Beispiele, auch aus Gelsenkirchen. Wir haben auch aktuell was gemacht zum Thema, im Stadtmagazin ist so zum Thema Sportpolitik in der Stadt. Da hat dann die SPD ein Papier veröffentlicht, so soll halt Gelsenkirchen weiter Sportstadt sein. Darum geht es im Prinzip. Und das wirkt so ein bisschen wie ein Appell an die Verwaltung, doch endlich bestimmte Dinge umzusetzen. Das heißt also, die Politik scheint da auch in der Rolle zu sein, dass sie quasi gar keine Vorgaben macht oder Vorgaben machen kann. Da wedelt halt, wer wedelt da mit dem Hund? Ne? Also der Schwanz wedelt mit dem Hund, die Verwaltung gibt vor und die Politik ist unfähig, dann bestimmte Dinge umzusetzen. Also das scheint hier ganz massiv der Fall zu sein. Von daher ist das ja eher schwierig, Frank, oder? Beteiligung zu organisieren?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und auch die Politik ist meistens überfordert. Ne? Wenn man sich die Lokalpolitiker anguckt, sind es meistens eben halt Amateure, die machen das so feierabendmäßig.
Das klingt jetzt nicht so schön.
Aber es ist so. Das soll jetzt auch gar nicht abwertend erstmal gelten, sondern es sind wirklich im Vergleich zu denjenigen, die auf der anderen Seite sitzen bei der Stadtplanung, die sich tagtäglich damit beschäftigen und die dafür ausgebildet sind, sitzen im Stadtrat Leute, die das so interessenshalber mal machen und sich da nach Jahren langsam reinfuchsen und wissen, was eigentlich so rechtlich alles möglich ist. Und von daher gibt es einfach einen unheimlichen Wissensungleichheit zwischen der Stadtverwaltung und den Politikern. Also und geschweige denn dann auch noch zu den Bürgern. Das heißt also, wenn man Pech hat, dann spielt die Verwaltung eigentlich alle aus. Das muss man einfach so sehen. Also von daher ist Bochum, finde ich, aus meiner Sicht zumindest ein bisschen noch besser aufgestellt, weil durch die Uni und andere Institutionen da sind zumindest viele Bürger da, die sich da einbringen könnten. Wenn ich so an große Teile Gelsenkirchens denke, da ist es sehr, sehr überschaubar, wer sich da engagiert und sich engagieren könnte. Also von daher, Bürgerbeteiligung ist sehr schwierig. Man muss die Bürger erstmal in die Lage versetzen, dass sie das überhaupt machen könnten. Und das müsste sozusagen wiederum die Stadtverwaltung machen, die dann sagt, da haben wir keine Zeit für. Und die das natürlich auch nicht so richtig wollen. Macht ihren Job schwer und sie haben natürlich auch genug zu tun. Also von daher, es sind dicke Bretter, ne? Ganz klar.
Die wollen sich nicht reinreden lassen.
Nee, warum auch? Ne? Sie wissen es ja besser, was zum Teil ja stimmt.
Ich würde noch mal gerne auf den Aspekt eingehen, dass die halbprofimäßigen Politiker in den Kommunen auch nicht das Know-how haben, um da wirklich mitzusprechen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es zum Beispiel eben auf anderen Ebenen im Land und auf Bundesebene die Möglichkeit, dass sich die Abgeordneten entsprechende von außen Expertisen auch einholen können und dass es auch finanziert wird. Gibt es solche Möglichkeiten denn auf kommunaler Ebene?
Ja, natürlich gibt es. Es gibt ja kommunale Vereinigungen auch von den Parteien. Die Parteien selber haben ja auch ein Interesse daran, ihre eigenen Lokalpolitiker eigentlich auszubilden und in die Lage zu versetzen, tatsächlich Kommunalpolitik im Sinne der Parteien zu machen. Das ist aber oftmals, sehr, sehr grundlegend. Das ist jetzt nicht, geht oftmals nicht in die Tiefe. Sodass ein Stadtplaner immer die Gelegenheit hat, mit bestimmten Verweisen zu sagen aber es geht trotzdem nicht. Ne?
Okay.
Also sie wollen das und das haben, klingt sehr gut. Ne? Das ist da und da schon mal gemacht, aber bei uns geht das nicht. Nee. Also diese Argumentation ist ganz schwer zu durchbrechen und selbst mit so Wochenendkursen.
Ich meine auch nicht Kurse, sicherlich, dass sie sich selber auch schlau machen, aber dass sie sich einfach Experten dazu holen zu einer bestimmten Frage und das auch finanziert wird, damit sie wirklich auf einer Ebene mit der Verwaltung auch reden können. Das schwebt mir vor.
Ja, gerade zum Beispiel beim Thema Stadtplanung gibt es in vielen Städten ja Beiräte, die dann besetzt werden können durch Experten, die unterschiedlichen Gruppierungen in der Stadt entsprechen können. Wo man sagen kann, es gibt einen Experte, der wird von der Gastronomie oder so ernannt. Es gibt einen anderen Experte, der wird von den Initiativen ernannt. Da gibt es natürlich auch jemanden, der von den Architekten benannt wird und so weiter. Also solche Planungs- und Gestaltungsbeiräte, wenn man sie gut ausstattet, also sowohl von dem Personal her, von den Leuten, die da mitmachen, als auch von dem Mandat, was sie bekommen, werden schon so eine Art ja, offene Tür, um da so ein bisschen mehr Partizipation zu ermöglichen.
Also die müssten, also wenn ich das alles richtig verstehe, mehr Möglichkeiten bekommen.
Ja, sie müssten Möglichkeiten bekommen und sie müssten auch die Gesamtgesellschaft repräsentieren. Was man oft sieht bei Gestaltungsbeiräten ist, dass es eben halt eine Gruppe von, sage ich jetzt mal, eher älteren Architekten sind, die die Stadt kennen, die schon hier gearbeitet haben, aber eben halt kaum ein Verständnis haben von Ökonomie, von sozialen Fragen, sondern tatsächlich nur städtebaulich dann gucken, wie eine Stadt geplant werden soll. Und deswegen müsste sowas bunter, gemischter gemacht werden mit ganz unterschiedlichen Leuten.
Ja, richtig.
Und das ist wiederum eine Sache, die könnte tatsächlich die Politik ja einsetzen, wenn sie will.
Wenn sie will.
Wenn sie will, wenn sie okay.
Will. Ja, genau. Okay. Es gibt da so Beispiele, also die dann auch richtig institutionalisiert sind, wie in Bonn zum Beispiel, da gibt es einen Bürgerrat. Und der wird dann bei bestimmten Projekten wird der konsultiert und dann geben sie ihre Stimme ab und überlegen und organisieren sich dann auch Expertise, wenn sie das jetzt nicht alleine nur entscheiden können und so weiter. Und die haben in der Tat auch ein Mitspracherecht bei verschiedenen Projekten. Also das ist so ein Modell, wo man so ansetzen könnte, ne?
Noch eine Stufe drunter muss man sagen, es müssen erstmal Leute sein, die das Gemeinwohl im Blick haben.
Ja,
ne? Und keine anderen Interessen noch haben, das wissen wir alle. Ja. Das ist die unterste Ebene. Das kann man auch nicht immer voraussetzen.
Na gut, du hast ja in dieser Stadt auch das Problem natürlich, dass viele Stellen, sag ich mal, die offen sind und auch, ja, auch in Zukunft wahrscheinlich ist es ähnlich, in der Regel mit Leuten besetzt sind, die auch aus einem bestimmten Spektrum kommen, aus einem bestimmten Parteienspektrum. Hier war es halt mal die SPD, bis auf eine kurze Zeit, wo die CDU mal hier das Rathaus quasi übernommen hatte. Und das merkst du natürlich auch in der Verwaltung. Ne? Das ist dann auch, teilweise überschneidet sich das ja auch sehr stark. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Also von Unabhängigkeit ist da wahrscheinlich ganz oft nicht die Rede. Aber Frau Welge, unsere Bürgermeisterin, hat auch einen Versuch gestartet. Das war Anfang des letzten Jahres, im Januar. Da hat sie halt dann nochmal ein Papier veröffentlicht, wo es halt darum ging, wie die Stadt, unsere Stadt, so heißt es dann, von uns gestaltet wird. Das heißt dann, so gestalten wir 2022 unsere Stadt. Da ist jetzt ein Punkt drin, den finde ich, der passt da ganz gut rein. Und zwar hat sie über Bürgerbeteiligung gesprochen und hat da einen Vorschlag gemacht, dass das halt auch wichtig ist. Das hat sie nochmal betont und ein Projekt angekündigt. Das Projekt ist folgendermaßen, es soll eine gesamtstädtische Online-Beteiligungsplattform ins Leben gerufen werden. Mit Beteiligungsmöglichkeiten.
Das Konsultesystem.
Wie das genau ausgestaltet wird, wissen wir, glaube ich, noch nicht, weil bisher habe ich davon
nichts gehört. Kennst du Vergleichbare schon?
Ja, das haben sie in Bochum jetzt gerade installiert. Und das Konsul, ja, das ist so eine Plattform, so eine Online-Plattform, mit der man alles Mögliche anstellen kann. Man kann verschiedene Meinungen einholen, man kann aber auch richtig Entscheidungsprozesse damit zum Teil moderieren, organisieren. Ich bin da jetzt in die Details noch nicht so richtig eingestiegen, aber das ist ein Projekt von der Stadt Bochum, was zukünftig für bestimmte Prozesse, Mitsprache, Partizipationsprozesse genutzt werden soll. Im Moment ist das noch so in der Erprobungsphase und es werden einfach nur zu bestimmten Themen Ideen eingesammelt, mehr passiert da noch nicht. Aber von dem Potenzial, was da drin steckt, könnte sehr viel mehr gehen.
Und der Kniff ist das Digitale.
Das ist digital, ja. Das ist so eine Online-Plattform, so ein Tool, ja, eine Software. Die von wie heißt die Organisation, Demokratie? Das fällt mir gerade nicht ein.
Aber was Seriöses,
Unabhängiges, ja. Weißt du das vielleicht?
Nee, also das Konkrete kenne ich jetzt nicht. Also Konsul habe ich schon öfter von gehört, aber das ist jetzt nicht neu. Ne? Also ich glaube, die allerersten Sachen, die so da gelaufen sind, waren, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre in Frankfurt, Umbau des Frankfurt Ostende, wo jetzt die EZB stand, hat man es auch gemacht. Hat man den Bürgern die Gelegenheit gegeben, zu sagen, von hier, was wollt ihr denn, was da passiert? So, und eins der Ergebnisse war, dass die Großmarkthalle erhalten bleiben soll. Also so schlecht ist das nicht. Also vom Ergebnis her kann das durchaus was bringen. Aber jetzt muss man natürlich sehen, Frankfurt, Bürgergesellschaft, ne, Universität, Stadt, 400 Banken und so weiter. Also da nehmen viele Leute dran teil. Und wer würde hier dran teilnehmen? Wie viel Prozent der Bevölkerung wäre das? Also da ist es mit der demokratischen Legitimierung schon ein bisschen schwieriger. Deswegen immer die Frage zurück von, okay, was für ein Mandat hat dieses Tool, was das Ergebnis betrifft, wenn da jetzt was bei rauskommt, wie ernst muss das genommen werden? So, und wenn man jetzt sagt, von gut, das sind super Ideen, das sind wichtige Hinweise, interessante Diskussion und die Verwaltung geht darauf ein oder die Politik geht darauf ein, dann würde ich sagen, gut, dann lohnt sich das auch. Kann aber aus meiner Sicht jetzt nicht so bedeuten, okay, da wird was da nicht stattfindet, das ist dann nicht wichtig oder umgekehrt, was da gesagt wird, muss umgesetzt werden, also so kann es nicht sein, weil dafür ist, glaube ich, einfach die Teilnahmemöglichkeit von den Bürgern hier in der Stadt zu gering. Das muss man einfach so sehen. Es gibt ganz klar bei solchen Sachen den sogenannten Digital Divide, also diejenigen, die online sind und die nicht online sind. Und ich glaube, wir haben in Gelsenkirchen schon noch eine ganze Reihe von Menschen, die nicht online sind und die da nicht mitmachen könnten. Und deswegen ist das so demokratietheoretisch, glaube ich, schon recht problematisch. Aber dennoch, ich würde schon sagen, ja, besser das Tool haben als gar nichts. Und wenn die Leute tatsächlich Ideen da aufschreiben, und die Verwaltung, die Politik nimmt das wahr, muss es, wie gesagt, nicht umsetzen, wäre das schon, glaube ich, gut.
Ein kleiner Schritt.
Ja, immerhin, ja.
Und dennoch, bei allem Wasser, der hier in den Wein gegossen wird, das positivste Beispiel, jetzt bin ich natürlich auch Fan, ist Ückendorf. Ne? Und zwar auf weiter Flur. Ne? Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier mehrfach engagiert bin. Es ist einfach faszinierend, wie relativ gut, dass hier alles umgesetzt wird. Ne? Wer ist dafür verantwortlich? Ich weiß es nicht. Ne? Viele Leute wahrscheinlich. Aber ob das genossenschaftliche Modelle sind hier nebenan, ob das ein bewusst ungenutztes Gartengrundstück gegenüber ist und. Ich könnte zig Beispiele aufhören. Es ist meiner Meinung nach das positivste Beispiel von Stadtentwicklung, das ich gerade kenne.
Du sprichst jetzt aber hier auch von engagierten Bürgern, die das machen. Bei der Genossenschaft waren es ja die Bürger und bei dem Garten auch.
Also unbedingt. Ist jetzt nicht unbedingt. Ja, aber ich spreche auch das, von der Vermieterin der SEG. Ich spreche auch. So alles falsch kann ja hier nicht laufen.
Ja, dann machen wir doch mal den Bogen. Jetzt frage ich den Rainer doch mal. Warst du schon in der Heiligkreuzkirche, Rainer?
Nein, habe ich bisher noch nicht geschafft.
Frank, was mit dir?
Nee. Was ist denn mit euch los eigentlich?
Das Programm ist zu Anschluss.
Das sage ich weiter an entsprechender Stelle bei Emschertainment, aber auch die Kirche an sich nackend ist ja hochinteressant.
Ja, von außen finde ich das schon.
Ja, ne, von innen aber auch.
Ja, okay.
Ja, es gab bei einer Veranstaltung letztens eine kleine Auseinandersetzung mit Emschertainment, dass kritisiert wurde, dass da nur Comedy-Veranstaltungen stattfinden, das sehen die nicht ganz so.
Was für
Veranstaltungen? Waren die doch etwas Comedy, Comedians, die eingeladen werden. Und das ist ja halt auch schon nach wie vor das dominante Programm. Aber das hat man sich dann ganz nicht so zu eigen gemacht. Und ich weiß gar nicht, ist das eine Geschichte, so eine Kirche? Hatten wir schon ein paar Mal als Thema. Jetzt kann man das, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen besser bewerten. Bringt das was für die Straße, für den Stadtteil? Ist das wirklich Stadtentwicklung, so ein Leuchtturm?
Ja, aber was denn sonst? Ich meine, das ist ein Schmuckkästchen. Was ist denn die Alternative? Du kannst es nicht abreißen. Es ist ein Kleinod. Es ist architektonisch wertvoll. Es ist das gute Zimmer. Wie sagte man früher? Das
Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer.
Ja, mag ja sein. Das muss ja deswegen nicht schlecht sein. Ich war zum Beispiel letztes Mal da, als Places eröffnet wurde und die Preise verteilt. Das war schön und anspruchsvoll und toll.
Also ich denke, man kann sich darüber streiten, ob die Kirche noch anders genutzt werden könnte und sollte. Haben auch viele Leute hier vor Ort noch Ideen zu. Aber ich möchte dem beipflichten, dass mit der Kirche und mit der Umwandlung einfach hier in dem kleinen Quartier, muss man sagen, einiges passiert ist und sich das zum Positiven wendet. Die Kirche ist so eine Initialzündung gewesen für mich. Und daraus hat sich dann einiges entwickelt. Und dann haben sich eben auch Bürger hier engagiert und haben vieles noch auch noch daraus gemacht. Und an vielen Stellen hat die Stadtentwicklungsgesellschaft auch sicherlich auch Gutes geleistet. Manchmal kann man auch mit ihr mal noch mal Tacheles reden.
Aber die Taschen waren auch gut gefüllt zwischenzeitlich. Ja. Da fällt es dann auch vielleicht leichter.
Aber es ist schon, ich denke mir, das ist ein grundsätzlich eine vernünftige Entwicklung.
Und als es den Beef, den Streit gab wegen der zu viel Comedy, muss man aber auch sagen, der Professor Hasenkox kam dazu, Ging auch früher, aber kam dazu und hat extra nochmal darauf hingewiesen, dass auch Anwohner, NachbarInnen und Initiativen da ihren Raum finden sollen und müssen.
Und der erste Schritt war, dass jetzt wir als Bürgerinitiative das Bistro jetzt mittlerweile auch für unsere Sitzungen nutzen können. Das ging vorher nicht. Also ich habe es so empfunden, also auf einmal ging das nämlich. Ne?
Ja, ja.
Es ist nicht gesagt worden, aber auf einmal kam man auf uns zu, ja doch, das ginge doch, ja klar. Ist ja schön, ne?
Ja, vielleicht kann man die Kirche ja auch mal nutzen für Veranstaltungen aus dem Stadtteil heraus. Das ist ja auch noch eine Idee. Das hat es ein, zwei Mal gegeben.
So,
wenn das funktioniert, wäre es schön, aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen kompliziert im Moment.
Wir kriegen das hin.
Ja, also ich glaube, ich war bisher sehr, sehr negativ in meinen Einschätzungen, aber ich muss auch sagen, es gibt natürlich ein paar Sachen, die auch eine echte Bereicherung sind. Also in Bochum entsteht im Moment das Haus des Wissens. Das ist eben das zukünftige Gebäude von Volkshochschule und Stadtbücherei.
Vis-à-vis des Rathauses?
Ja, genau, direkt gegenüber, mitten im Zentrum der Innenstadt. Und das könnte einen wichtigen Beitrag leisten, um die Innenstadt auch nochmal neu zu beleben. Der architektonische Entwurf ist sehr visionär. Das Haus wird aufgeschnitten, also mit große offene Räume sollen entstehen und das ganze Konzept orientiert sich so an skandinavische oder niederländische Bibliotheken, also die so verschiedene Funktionen vereinen und wo es eben über so einen normalen Bibliotheks- und VHS-Betrieb deutlich hinausgeht mit Lernräumen und verschiedenen Labors und so weiter. Auf dem Dach soll ein riesengroßer Dachgarten entstehen. Also das ist eben so ein, also mehr als Bibliothek und VHS-Veranstaltung. Das ist wirklich so ein, es gibt diesen Begriff des dritten Ortes, also wo Menschen einfach so zusammenkommen, sich treffen können.
Also der dritte Ort,
wir stimmen dem
Arbeit und Wohnen, das ist gemeint, ne?
Ja, also ein Ort, an dem nicht gearbeitet wird und an dem nicht gewohnt wird, genau, der dritte Ort. Und das Ding kostet, also die Baukosten steigen natürlich, das kostet, die erste Schätzung sind 150 Millionen so. Und es gibt unheimlich viel Kritik, also der Oberbürgermeister will sich da jetzt so ein eigenes Denkmal setzen und so weiter. Wir sagen, wir befürworten das Projekt als Stadt für alle, wir sagen irgendwie, das ist gut, das ist richtig irgendwie, dass das realisiert wird. Da wird mal Geld an der richtigen Stelle ausgegeben, ne, in kulturelle und soziale Infrastruktur, das ist immer irgendwie gut. Und beteiligen uns nicht an dieser Diskussion, weil gleichzeitig gibt es dann natürlich die Situation, dass in Bochum Schwimmbäder geschlossen werden, dass die Schulen marode sind. Ne? Also klar, an der einen Stelle entsteht irgendwie jetzt so ein Leuchtturm und auf der anderen Seite registrieren wir, dass die soziale Infrastruktur irgendwie kaputt gespart wird. Aber wir beteiligen uns auf keinen Fall an so einer Diskussion irgendwie, wo das eine gegen das andere gestellt wird. Ja? Also wo man dann anfängt, so eine Art sozioökonomische Triage zu betreiben. Ne? Was ist wichtiger und was, also das lehnen wir total ab, so eine Debatte. Wir sitzen im Moment irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen.
Ja, man kann auch Sachen gut finden und die man auch zum Teil schlecht findet noch.
Ja. Ja,
das ist schwierig manchmal, es ist zwiespältig. Ja. Aber Haus des Wissens, Frank, das wäre doch auch was für das Gelände Zentralbad eigentlich. Das hört sich doch super an.
Ja, hört sich so sehr schön an, aber meine Befürchtung ist immer tatsächlich, okay, man kann, bei der Kirche würde ich auch sagen, ja, man hat da irgendwie keine Wahl. Also irgendwie, man hat dieses Schmuckstück, man muss da irgendwas mitmachen. Ich finde zwar so die Art und Weise, wie es dann gemacht wird, vom Management her und so nicht so clever, muss ich sagen. Ich hätte das von Anfang an eben halt breit aufgestellt, mit einer breiten Beteiligung von unterschiedlichen Akteuren und nicht erst, dass man so im Nachhinein fragen muss, okay, können wir da vielleicht auch mal, bitteschön, ne, so, warum macht man das nicht von Anfang an? Das habe ich nicht verstanden. Gut, aber wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie eine neue Bibliothek bauen, natürlich ist eine Bibliothek sehr wichtig und ich denke, Bibliotheken sind wirklich unterschätzte Orte für die soziale Integration. Also ich habe selber mal vor ein paar Jahren eine Studie gemacht zur Rolle von Stadtteilbibliotheken in unterschiedlichen Städten in Deutschland und weil damals die Welle durch Deutschland ging, Stadtteilbibliotheken zu schließen. Es war alles zu teuer, deswegen haben viele Städte, Stuttgart, Kassel und so weiter, die Stadtteilbibliotheken geschlossen. Und das ist völlig unsinnig, weil gerade in Stadtteilen, wo ansonsten nicht viel da ist, wäre schon eine sehr einfache Stadtteilbibliothek sehr, sehr hilfreich. Als sozialer dritter Ort, so wie du es genannt hast. Und statt so einen teuren Umzug zu machen, würde ich mir wünschen, man würde vielleicht hier auch eine kleine Stadtteilbibliothek machen. Ja, das wäre nicht sehr aufwendig. Man könnte leerstehende Häuser dafür nehmen, die da sind, und man verleiht einfach mal Bücher oder bietet einen Raum an, wo Leute lesen können.
Ungewöhnlich, lesen.
Ja. Ja. Und man wird sehen, dass sehr, sehr viele Leute das wahrnehmen werden. Ja, das ist ziemlich gut untersucht und beobachtet in vielen Städten, wo gerade eben halt solche soziale Infrastruktur sich kaum mehr hält, wo sie so teuer ist. Eine Bibliothek an sich kostet nicht viel. Man braucht dann natürlich jemanden, der das leitet, der das macht. Ja. Und da macht man auch natürlich Erfahrungen. Ich kenne da zum Beispiel im Berliner Wedding mal die Leute interviewt, die das da machen. Und die haben natürlich gesagt, ja, als 2015 die ganzen Syrer kamen, war die Bibliothek permanent voll. Die wollten natürlich arabische Literatur haben, die wollten Wi-Fi haben. Und das hat eine enorme Wirkung gehabt, weil plötzlich musste man das alles organisieren. Und man hatte aber Zugang zu den Leuten. Ne? Und das ist das große Problem. Wie sonst kriegt man in solche kulturelle, soziale Institutionen gerade diese Gruppen irgendwie angebunden? Und die Heilig-Kreuz-Kirche schafft das nicht. Ich glaube, bei aller Liebe und allem Verständnis so, ich glaube, die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die da kommen, ist, glaube ich, sehr gering. Ne? Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Menschen, die sozusagen so eine kleine Stadtteilbibliothek besuchen würden und wo man nicht viel machen müsste, finanziell, ne? Würde ich sagen, es ist relativ klar, wo da aus meiner Sicht die Präferenzen liegen müssten.
Jetzt wird es Zeit für ein Geständnis. Was habe ich eigentlich gemacht, als ich noch nicht an Theken dauernd gesessen habe? Ich habe eine Ausbildung als Buchhändler gemacht. Ach. Und ich kann dich natürlich gar nicht genug irgendwie feiern jetzt für diesen abenteuerlichen Vorschlag, ne, der auch ein bisschen ja, eine Stilblüte ist, aber ja, super.
Das ist nicht so abenteuerlich. Also es gibt wirklich viele Stadtteilbibliotheken in sehr schwierigen Nachbarschaften in Deutschland, die super Arbeit leisten. Und zwar jetzt nicht in erster Linie, dass sie da die Leute plötzlich zu Lesern machen, sondern sie bieten
die Orte
an, wo die Leute hinkommen können, insbesondere Jugendliche und Kinder, und die dort irgendwo ein sinnvolles Programm machen können.
Ich habe noch einen Verbrauchertipp dazu, statt Audible zu nutzen oder diese internationalen Plattformen, um zum Beispiel Hörbücher oder auch Bücher auszuleihen, kann man sich den alten Oldschool-Büchereiausweis holen in jeder Stadt.
Absolut.
Und hat damit den gleichen Spaß. Den liegst du da.
Ja. Das wären eigentlich jetzt schon schöne Schlussworte, aber ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste stehen, da würde ich jetzt gerne noch mal eine Kurve zu bekommen. Wir haben ja gerade über die Kirche gesprochen, Heilig-Kreuz-Kirche, über die SEG, über die Bochumer Straße. Das ist ja alles letztendlich finanziert durch eine Geschichte im Buhr. Das war schon mehrfach Thema. Das ist das berühmte Viertel am Waldbogen, wo Eigenheime in erster Linie im hochpreisigen Segment verkauft wurden. Die Grundstücke wurden verkauft und das Geld ist dann jetzt hier in den Stadtteil geflossen. Mittlerweile ist da alles verkauft. Es ist also nicht mehr möglich, dass weiteres Geld kommt. Ich würde deswegen gerne nochmal auf das Thema Eigenheim zurückkommen, weil das ist ja auch in Gelsenkirchen so eine Geschichte. Hier werden sehr viele Grundstücke ausgewiesen, wo Eigenheime auch gebaut werden sollen, auch weiterhin. Ist ja vielleicht nicht unbedingt immer so eine sinnvolle Geschichte, weil es sind natürlich auch unter dem ökologischen Aspekt nicht unbedingt die idealen Projekte. Und Rainer, du hast ja, glaube ich, auch mal dich mit ausführlich beschäftigt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das ist auch eines der Themen, mit denen wir uns als Stadt für alle beschäftigt haben, mit dem Einfamilienhaus. Und ich meine, du hast es ja schon gesagt, das ist unter in heutigen Zeiten oder war eigentlich auch immer schon so, dass es ökologisch ist das eine totale Katastrophe. Also energetisch der totale Unsinn, der Flächenverbrauch, die Lagen dann am Rande der Stadt oft, wo dann wieder Infrastruktur, also Straßenanschlüsse gebaut werden, dann das induziert wieder Verkehr, also das setzt so eine Kettenreaktion in Gang. Und ich meine, wir haben in unserer Diskussion das dann auch nochmal verknüpft, so mit so einer Frage von Geschlechtergerechtigkeit, also dass so dieses Kleinfamilien, das Einfamilienhaus, das ist ja auch so verknüpft mit dieser typischen Kleinfamilie. Ne, der Mann, der Familienernährer, der dann morgens das Haus verlässt und die Frau, die Kinder versorgt und den Haushalt schmeißt und so weiter. Also das ist auch so eigentlich ein völlig reaktionäres irgendwie Familienmodell, was damit so verknüpft ist, irgendwie, was wir kritisieren. Und aber es ist wirklich furchtbar, dass das immer noch, dass die Leute das wollen. Die Leute wollen das, ja. Und die Städte wollen eben diese gut verdienenden jungen Familien auch haben und stellen dann eben das Bauland dafür zur Verfügung, konkurrieren gegeneinander. Wer kriegt diese Familien und so? Und ich meine, es ist ja klar, dass heute bei diesen Preisen, also für Grundstücke und Bauten, also das können sich nur Leute leisten, die ein sehr, sehr gutes Einkommen haben. Ne? Aber eigentlich müsste man, ich meine, die Städte können das ja beeinflussen, können ja sagen, okay, über Baurecht kann man das ja steuern, dass man sagt irgendwie, nee, keine Grundstücke mehr für Einfamilienhäuser, nur noch Geschosswohnungsbau irgendwie. Aber das machen sie nicht. Ne?
Doch, Münster.
Ja? Stimmt, ja, das habe ich neulich gelesen, du hast recht, ja, Münster hat damit aufgehört, ja. Oder es gab doch, wann waren das, vor 2 Jahren, vor einem Jahr, gab es doch diesen Streit um in Hamburg, wo so ein Bezirk in Hamburg gesagt hat, wir, ne, kein Bauland mehr für, wie heißt der grüne Politiker? Anton Hofreiter hat sich dann positiv darauf bezogen und ist in der Luft zerrissen worden. Ein großer Aufschrei. Jetzt wollen sie uns die Einfamilienhäuser verbieten. Also das ist auch so emotional, total aufgeladen, dieses Thema. Ne?
Ja. Es gibt ja diese Klimagesetzgebung, Frank, wo auch Gebäude eine Rolle spielen. Das heißt also, es soll halt auch da nachhaltig sein. Einfamilienhäuser sind es jetzt nicht. Aber das hat keine Auswirkungen in den Kommunen, dass die halt diesen Bereich umsetzen wollen oder umsetzen müssen.
Ja, es gibt jetzt, also es ist ja wirklich brandneu, dass jetzt gesagt wird, jede Kommune muss einen eigenen Plan aufstellen. Das ist noch nicht so ganz klar, was das bewirken wird. Einige Kommunen hatten das ja schon vor, oder einige Bundesländer haben ja das auch schon vorgesehen. Aber ob die Eigenheimentwicklung damit bremsen, das glaube ich eher nicht. Muss ich sagen. Also da, ich glaube, was wirklich jetzt bremst, was man sehr deutlich sieht, sind die Kosten. Also man sieht sehr, sehr viele, die davon zurückschrecken, dann jetzt doch zu bauen oder auch zu kaufen. Also die Kosten sind in die Höhe geschnellt und man muss ja ehrlicherweise sagen, sie sind eigentlich noch nicht hoch genug. Denn die indirekten Kosten, die die Allgemeinheit übernimmt für den Bau dieser Eigenheimfamilien, der wird ja gar nicht bepreist. Also die gesamte Infrastruktur, die man da hinlegt, beispielsweise zu diesen Eigenheimen, die wird ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Nur die letzten Meter muss der Eigenheim, muss der Besitzer ja mitbezahlen. Also da, ich glaube, die Gesetze sehe ich gar nicht so gewichtig an. Ich glaube eher tatsächlich, dass die Kosten tatsächlich
aber wurde nicht mit viel Brimborium auch der Notstand, der Klimanotstand ausgerufen? Ich weiß nicht, ist das in beiden Städten?
Ja,
oder?
Klar, ja.
Aber wirkungslos.
Wirkungslos, ja.
Klimanotstand hört sich so greifbar an.
Hört sich gut an, ja. Aber ist letztendlich, glaube ich, hat nicht viel Effekt gehabt.
Okay.
Aus meiner Sicht.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir doch hier am Ende an dieser Stelle. Das war jetzt das Schlusswort vom Frank. Aber ihr habt natürlich nochmal die Möglichkeit, das machen wir immer hier, einen Wunsch zu äußern. Einen Wunsch, was ihr euch wünschen würdet. Frank hatte jetzt schon mehrfach die Gelegenheit, einen Wunsch zu äußern. Und das sollte irgendwas mit dem Thema Stadtentwicklung, Stadtplanung zu tun haben. Ihr könnt gerne im Moment überlegen.
Ich schließe gleich an. Ich hätte gerne eine Stadtteilbibliothek für Ökonomie.
Ja.
Und ich weiß, dass der Tom der Erste...
Ja, erste du meinst nicht diese Telefonzellen, wo dann ein paar alte Konsalex drin liegen.
Nee,
ja?
Es
soll
so
schon
Richtiges.
Ja. Dürfte es mobil sein auch vielleicht.
Ein Stück weit könnte es auch mobil sein, wobei ich glaube da nicht so dran.
Ja.
Also das Mobile ist so, ich bringe die Bücher irgendwo zu jemandem hin. Ich glaube aber, die Leute brauchen eher einen Ort, wo sie kostenlos Zeitung lesen und WLAN haben und sich treffen können und vielleicht auch ein bisschen Kaffee trinken oder so. Und das würde ich mir wünschen. Ja.
treffen wir uns nächstes Mal in der Stadtteilbibliothek hier, da freue ich mich.
Siehst du dich dem an und hast einen eigenen?
Ich habe traditionell immer den gleichen Wunsch, ÖPNV. Ne? Das ist, ich war gerade ganz überrascht, du bist zum ersten Mal hier. Viele sind zum ersten Mal hier. Das ist die 302, die verbindet riesige Hauptbahnhöfe miteinander. Das ist ein Backbone, ein Rückgrat des Nahverkehrs.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, alle 15 Minuten jetzt. Nicht sehr lange in der Nacht, aber immerhin. Wie bitte?
Alle 7 Minuten am Tag.
Wow. So, ne, ja. Da sieht man, dass ich zu viel Fahrrad fahre.
Ja, damit bin ich gerade hier hingekommen. Ja.
Ja.
Rainer, was mit dir?
Ja, mein Hauptverkehrsmittel in der Stadt ist das Fahrrad und ich möchte eine gute Fahrradinfrastruktur haben. Also Fahrradfahren in Bochum ist echt gefährlich.
Ja, ja auch.
An bestimmten Stellen. Ja. Richtig gefährlich.
Ja. Ja, da würde ich mich dem natürlich auch anschließen. Ich war jetzt gerade noch für einen Urlaub in den Niederlanden.
Und dass das man auch sieht, du siehst sehr gut aus.
Vielen Dank. Das ist natürlich ein Paradies fürs Fahrradfahren. Und da sollte man sich vielleicht dann doch mal daran orientieren. Und sollte die Politik vielleicht nicht immer Reisen ins ferne Ausland machen, um zu schauen, was woanders gut funktioniert, sondern vielleicht einfach mal ein paar Kilometer über die Grenze, dann kann man das schon sehen. Ja, das war's heute. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns an diesem Tisch dann.
Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emscher Bote. Glück auf!